Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist. Ich danke dir, dass wir heute Palmsonntag feiern dürfen. Und ich danke dir, dass du immer noch lebst und gegenwärtig bist und heute auch zu jedem Einzelnen von uns sprechen willst. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir das einfach hören, was du uns sagen willst. Amen. Heute ist Palmsonntag und Palmsonntag feiert die Christenheit weltweit, dass Jesus auf dem Eselsfohlen nach Jerusalem gezogen ist. Er wurde dort als König willkommen geheißen und die Christen denken daran und es ist auch immer ein guter Tag, um zu erinnern, dass ich auch Jesus selbst in meinem Leben willkommen heiße, so wie er damals in Jerusalem willkommen geheißen worden ist. Und eigentlich ist es dann ziemlich logisch, über was für ein Thema man predigt am Palmsonntag. Über den Esel? Nein. Ich habe aber in der Vorbereitung zu dieser Predigt irgendwie das Gefühl gehabt, nein, wir predigen nicht über den Einzug in Jerusalem, also ich nicht und ihr hört es euch nicht an. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist ein anderes Thema dran. Und zwar habe ich eine Folie auch mitgenommen für euch. Da muss man einschalten, das hilft immer. So, kommt jetzt. Genau. Am Sonntag ist nämlich Jesus in Jerusalem eingezogen. Und dann bis zu Ostersonntag, also nächsten Sonntag, hat sich so viel getan. Und das vergessen wir oft, weil wir haben Palmsonntag, da hören wir was und dann über Ostern Auferstehung. Und zwar Montag war die Tempelreinigung. Die meisten von uns haben davon gehört. Jesus schmeißt die Händler aus dem Tempel raus, so ungefähr. Aber dass es in der Osterwoche ist, ist vielen schon nicht mehr bewusst. Dann am Dienstag hat Jesus zum letzten Mal öffentlich gelehrt. Er hat gewusst, es ist das letzte Mal, wo ich zu den Menschen rede. Und er hat da ganz überraschende Dinge vielleicht gesagt, die uns gar nicht bewusst sind. Und ich habe mir gedacht, ich möchte heute genau einen Text aus diesem Dienstag anschauen, wo er gewusst hat, in 3 Tagen werde ich am Kreuz sterben. Jesus war sehr bewusst, dass das Ende kommt. Und wo er das letzte Mal die Leute gelehrt hat, hat er ein Thema gehabt, das kommt immer wieder an dem Tag vor, und das war sein zweites Kommen, sein Wiederkommen. Also das ist vielleicht für manche von euch komisch. Zweites Kommen, wenn man jetzt so in einer Kirchengemeinde vielleicht drinnen ist, ist ihm das gar nicht so bewusst. Aber Jesus hat immer wieder angekündigt, dass er nach seiner Himmelfahrt irgendwann wiederkommen wird. Und an dem Tag hat er total viel drüber geredet. Und dann über Mittwoch wissen wir nichts. Man nimmt an, dass er vielleicht in Bethanien war, beim Lazarus und seinen Schwestern. Das war in der Nähe von Jerusalem, hat sich angeboten. Donnerstag war dann das letzte Abendmahl und die Verhaftung in der Nacht. Am Freitag ist dann Verhör, Verurteilung, Kreuzigung und Begräbnis gleich gewesen. Über den Samstag steht auch nicht viel, außer dass die Frauen Öle gekauft haben, um ihn einzubalsamieren. Und am Sonntag war die Auferstehung. Über den Dienstag, diese letztes Mal lehren, braucht Matthäus sogar über 4 Kapitel, wo er alles festhält, was Jesus an diesem Tag gelehrt hat. Und über eines dieser Gleichnisse, also dieser Geschichten, die Jesus da erzählt hat, möchte ich heute reden. Aber kurz vorher möchte ich noch versuchen, das Ganze ein bisschen relevanter für uns zu machen. Es ist so, Tobi und ich, wir sind, die Leute, die uns kennen, ziemlich verschieden in vielen Bereichen. Man könnte das auch positiv ausdrücken und sagen, wir ergänzen uns super. Ja? Wo ich Schwächen habe, hat er Stärken und umgekehrt. Und eine dieser Sachen, wo wir uns ergänzen, ist unsere Vorratshaltung. Also wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich gerne auf Vorrat. Es gibt mir ein gutes Gefühl zu wissen, ich habe genug zu Hause. Es geht mir nichts aus. Und wenn ich jetzt irgendwas essen will, habe ich das zu Hause. Wir wohnen nicht unmittelbar neben einem Geschäft. Da kann man nicht immer so leicht einkaufen. Und ich habe halt einfach immer gern alles daheim, was ich vielleicht brauche. Besonders, wenn Besuch kommt. Ja. Tobi ist Gegenteil. Der findet es furchtbar, wenn man Lebensmittel wegschmeißen muss. Weil das passiert bei mir ab und zu, dass noch etwas schlecht wird, weil ich es ja doch nicht gebraucht habe, aber schon gekauft habe. Und er sagt immer, nein, wir brauchen alles auf und erst wenn es wirklich gar ist, kaufen wir was Neues. Und auch wenn der Besuch kommt, besser das Essen geht aus, wie wir haben noch uns für mehrstens 3 Tage lang essen. So sind wir verschieden. Eine andere Sache, wo wir auch verschieden sind, ist tanken. Ich habe es gern, wenn nichts piepst und blinkt im Auto beim Fahren. Ja. Aber wenn das schon piepst und blinkt, wenn ich nur starte und ich nicht weiß, wie lang piepst und blinkt das schon, dann werde ich nervös. Ich habe in meiner Jugend, war ich Vespa-Fahrerin, und ich habe mal die Vespa zur Tankstelle geschoben. Das ist anstrengend. Wenn du einen Helm am Kopf auch noch hast, damit keiner sieht, wer es bist. Jetzt nur anstrengender, ja. Tobi sagt, nein, ich tanke erst, wenn es wirklich nötig ist, weil aufs Jahr gerechnet spare ich mir dann ein paar mit tanken und die spart mir dann Zeit. Ja, also wir verschwenden nicht Geld und Lebensmittel und auch keine Zeit. So sind wir verschieden. Unser Auto ist zum Glück noch nirgends liegen geblieben. Da würde das dann wahrscheinlich eine kleine Ehekrise dann auslösen, wenn ich im Auto bin. Ja. Jetzt haben wir gedacht, ich mache mal eine Umfrage. Ob man das wirklich so teilen kann, die Bevölkerung in die Gruppe der A-Menschen, ich will immer genug Vorrat haben, B, Verschwendung kommt nicht in Frage und C, eigentlich keins von beiden. Also einfach mit Handzeichen, wer fühlt sich A zugehörig? Wer will immer genug Vorrat haben? Okay, ich würde sagen, das sind mehr wie 50%, Tobi. Wer ist B? Mit euch, ja. Ja, das ist eine Minderheit, eindeutig eine Minderheit, vielleicht ein Viertel oder so. Und wer sagt eigentlich keins von beiden? Eine Person, drei, okay. Die sind nun mehr in der Minderheit. Also man sieht, man kann die Bevölkerung, ihr fühlt es mit mir, ihr seid alle im Boot. Und Jesus sagt eigentlich auch, im Geistlichen kann man die Leute irgendwie aufteilen, auch wenn es um den Glauben geht. Wobei ich jetzt ganz klar sagen möchte, weil ich jetzt immer einen Vorrat habe, heißt das nicht, dass ich in meinem Glauben das so lebe und dass der Tobi das anders lebt. Also das kann man nicht eins zu eins übertragen. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Und für die Leute, die jetzt die Bibel kennen, die haben jetzt vielleicht schon einen Verdacht, was jetzt kommt für eine Bibelstelle. Und zwar möchte ich heute über Matthäus 25, die Verse 1 bis 13 predigen. Also wer Bibel hat, schlagt es auf. Matthäus ist ein Evangelist gewesen, der hat die Lebensgeschichte von Jesus aufgeschrieben, was Jesus gemacht hat, was Jesus gelehrt hat. Es war einer seiner 12 Jünger. Und in Kapitel 25 hat er da viele Sachen geschrieben, die hat Jesus an seinem letzten Tag, wo er gelehrt hat, gesagt hat. Und da geht es jetzt um das Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Also mehr Thema für uns Frauen. Können wir uns identifizieren. Genau. Und ja, ich fange mal an zum Lesen. Ich lese den Bibeltext und werde immer zu jedem Vers ein bisschen meinen Senf dazugeben. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. In Israel hat man Hochzeiten über mehrere Tage hinweg eigentlich gefeiert, weil man nur abends gefeiert hat, weil es untertags ist so heiß, da interessiert keinen das Feiern. Ja? Und so beginnt die Hochzeit auch damit, dass der Bräutigam abends von seinem Haus zum Haus der Braut geht und die dort abholt und dann die ganze Brautzug zurückgeht zu seinem eigenen Haus und dort beginnt dann die Feier. Und die Freundinnen der Braut, also die Brautjungfern in dem Beispiel, also in der Kultur hatten die Aufgabe, sie hatten so Stäbe, längere, ähnlich vielleicht wie Fackeln, wo oben kleine Lampen waren und die haben mehr oder weniger das Licht geleuchtet für den Brautzug, wenn es dunkel war. Also ihr Job war es, wenn der Bräutigam kommt, sind wir bereit und wir leuchten das Licht, damit man nicht im Finstern marschieren muss. Und ja, Jesus sprach eigentlich gerne über Hochzeiten, ja, immer wieder kommt das Thema mal vor. Er bezeichnet sich selbst wie ein Bräutigam. Und die Kirche, die Gemeinde, ist seine Braut. Er geht sogar so weit, dass er sein Leben gegeben hat für seine Braut. Dass er gesagt hat, mein Leben gebe ich hin, damit meine Braut leben kann. Und in diesem Beispiel jetzt aber wird die Braut kaum erwähnt und die Gemeinde nimmt die Rolle der Brautjungfern ein. Die Kirche kriegt die Rolle der Brautjungfern. Das ist so bei Gleichnissen, da gibt es immer so eine Grundaussage, die können wir uns mitnehmen, aber es ist nicht jedes Detail immer genau übertragbar aufs, also ihr versteht es, glaube ich, was ich meine. Und genau, Jesus sagt, es gab 10 Brautjungfern und die hatten den Auftrag, dem Bräutigam entgegenzugehen, wenn er dann abends kommt. Vers 2 geht es weiter mit 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die 5 Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die 5 anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Diese Lampen oben an dem Stab, die waren nicht sonderlich groß. war ein Blatt vom Gleichgewicht, glaube ich, zum Ausbalancieren, wenn du da oben recht einen schweren Behälter hast. Das heißt, es war, wenn du länger unterwegs warst, hast du immer bei diesen Lampen ein extra Gefäß gehabt, dass du Öl nachgießen kannst. Und ich weiß nicht, warum 5 von denen den extra Behälter nicht gehabt haben. Vielleicht waren sie mit dem Lockenwickler dran so beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr gehabt haben zum Öl kaufen. Könnte einer Frau passieren, ja. Warum auch immer, 5 von denen haben ein extra Öl mitgehabt und 5 von denen haben sich gedacht, wird sie schon ausgehen, so schlimm wird es schon nicht werden. Ja? Und ich glaube, dass in dem Beispiel man sagen kann, diese Lampen, die stehen für ein Gefäß, ja? Eine Form, etwas, was starr ist eigentlich. Und das Öl gibt der Lampe das Leben. Also eine Lampe ohne Öl bringt mir eigentlich nichts, weil sie kann ihren Job nicht erfüllen. Und ich glaube, wenn man das jetzt übertragt auf den Glauben, steht die Lampe mehr für, vielleicht kann man sagen, ein Bekenntnis zu sagen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Manche würden sogar sagen, vielleicht für Religion oder Religiosität, zu sagen, da fühle ich mich zugehörig. Aber das Öl ist das, was den Glauben eigentlich lebendig macht, was ihm Leben gibt. Also nicht nur ein, ich glaube an irgendwas, sondern es ist ein Leben da, es ist eine wirkliche Beziehung da. Und es reicht nicht aus, wenn wir ein Glaubensbekenntnis haben, wenn wir sagen, ich bin Christ, ich glaube, dass Ostern das passiert ist. Sondern wir brauchen da Leben. Wir brauchen nicht nur Religion, sondern es muss ein lebendiger Glaube sein. Und ich bin mir jetzt sehr, sehr bewusst, dass wenn ich da in einer Freikirche stehe und sage, wir brauchen nicht nur Religion, die meisten von euch denken an andere Großkirchen, wo wir denken, da haben viele Leute vielleicht eine Religion, sie sagen, sie sind Christen, aber sie, im Alltag macht es nicht viel Unterschied vielleicht in ihrem Leben aus. Und ich möchte euch echt ermahnen heute, wir schauen nirgendwo anders hin, wir bleiben bei uns selber. Es geht mir nicht um irgendwen anderen, sondern jeder schaut sich mal selber an und fragt sich, ist mein Glaube lebendig oder ist es nur eine Form? Ist es mehr als ein Bekenntnis? Spiegelt sich Jesus in meinem Leben wieder? Seine Liebe und seine Gnade, die er zu Menschen gehabt hat, ist es in meinem Leben sichtbar? Ist mein Leben von Gott geprägt? Oder ist es nur ein, ja, ich bin Christ und ich gehe regelmäßig auch in Gottesdienst, aber es hat mein Leben vielleicht gar nicht viel verändert. Und eine Sache, was ich auch noch sagen möchte, also ich weiß, heute bin ich ein bisschen in der schimpfigen Mama-Rolle. Meine Kinder sagen immer, Mama, heute bist du so schimpfig. Ich glaube, etwas, was auch wichtig ist, uns, dass wir uns Christen da fragen, ist, leben wir in Heiligung? Also es ist ein ganz altes Wort, das hört man kaum und selbst in Freikirchen hört man es in den letzten Jahren kaum. Heiligung bedeutet, der Heiligkeit nachstreben. Also dass Sünde immer weniger mein Leben prägt, aber dafür der Charakter von Jesus immer mehr mein Leben prägt. Und da ist die Frage, ist das sichtbar in meinem Leben? Merkt man, dass ich heute Jesus ähnlicher bin, wie ich jetzt vielleicht vor 5 Jahren war? Oder merkt man da nichts? Jesus hat ganz oft in seinem Wort gesagt, er wird wiederkommen. Er kommt nochmal wieder. Es ist nicht aus mit der Himmelfahrt, sondern er kommt wieder. Und er kommt wieder, um seine Braut zu heiraten. Ja, die Gemeinde, die Kirche, seine Braut. Und ich bin mir ganz sicher, wenn Jesus wiederkommt, dann will er eine gewaschene Braut, die gut riecht, die sauber ist, die nicht Läuse in die Haare hat und Dreck unter den Fingernägeln und vielleicht Mundgeruch. Er will eine Braut, die in Schönheit erstrahlt. Und ich glaube, das dazu gehört es einerseits, dass es eine Braut ist, die in Heiligung lebt, also dass wir echt sagen, hey, wir wenden uns von Sünde ab und wenden uns Jesus zu. Aber etwas, was noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es eine geeinte Braut ist. Was meine ich damit? Jesus kommt nicht wieder und heiratet dann einen Harem. Er heiratet nicht die katholische Braut und die evangelische und die freikirchliche und die evangelikale und die charismatische. Er wird nur eine Braut heiraten. Und das ist die gesamte Christenheit. Ja? Und da ist jetzt die Frage, die wir uns heute stellen müssen, wenn wir sagen, ich bin Christ und ich gehöre zu dieser Braut. Wo trage ich bei, dass die Braut geheiligt und sauber ist? Und wo trage ich bei, dass die Braut geeint ist, dass es wirklich nur eine Braut ist. Bin ich jemand, der eigentlich die Braut entzweit, oder bin ich jemand, der für Einheit in dieser Braut arbeitet? Okay, so jetzt höre ich mal kurz auf zu schimpfen. Jetzt gehen wir weiter im Bibeltext. Vers 5, das ist voll interessant, finde ich. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sich alle hin und schliefen. In diesem Vers sagt Jesus, dass er sich verspäten wird. Fällt euch das auf? Er hat damals schon gesagt, als der Bräutigam sich verspätete. Die Christen damals, wie die gehört haben, Jesus kommt wieder. Die ersten Christen, die waren überzeugt, Jesus kommt bald wieder. Die haben aber nicht geglaubt, dass das 20 Jahre lang dauern wird. Geschweige denn 100, 2000 Jahre. Also es ist schon ziemlich eine deutliche Verspätung, rein menschlich gesehen jetzt. Also 2000 Jahre kommt mir auch ziemlich lang vor, bis er wiederkommt. Ich verstehe, dass manche dann das vielleicht gar nicht mehr so am Radar haben. Ich verstehe auch, dass die ersten Jünger das ganz anders eigentlich erwartet haben, wie es dann passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wann Jesus wiederkommt, aber ich weiß eins, so neu wie jetzt in diesem Moment waren wir noch nie. Also so neu an der Wiederkunft wie in diesem Moment waren wir noch nie. Und deswegen glaube ich, es ist immer aktuell. Also wir können nie sagen, ah, das mit der Wiederkunft ist jetzt eh nicht so am Schirm. Vers 6. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Endlich ist es soweit, endlich kommt der Bräutigam, ziemlich spät, Mitternacht. Eigentlich ist es fast ein bisschen eine Frechheit, dass der Bräutigam um Mitternacht noch anfängt und alle Märzen wieder aufstehen. Die Brautjungfern wachen auf und machen ihre Lampen zurecht, heißt es. Also dieses Wort, was da im Griechischen zurecht machen steht, kann man auch mit putzen übersetzen oder mit schmücken. Also wahrscheinlich sind die aufgestanden, haben geschaut, dass die Lampen die Rußflecken wegpolieren. Vielleicht haben sie noch Girlanden mit Draht um die Lampen, damit die recht schön ausschauen. Und etwas, was mir da bewusst worden ist, wie ich mich vorbereitet habe und was mir wie bei der Vorbereitung schon die Tränen in die Augen getrieben hat, ist, da sind 5 Brautjungfern, die haben kein Öl mehr, aber putzen die Lampen, damit die Lampe ja schön geputzt und poliert ist, obwohl nicht einmal mehr Öl da ist. Anstatt dass sie die Zeit nutzen würden, Öl zu besorgen, putzen sie ihre Lampen. Und ich frage mich, wie schaut es mit uns aus? Sind wir manchmal so zufrieden damit, dass wir eine schöne, geputzte Lampe haben, die wir polieren, ohne dass wir Öl haben? Und wir putzen und polieren unsere Lampen und fühlen uns in einer Sicherheit drinnen, weil wir haben ja so eine schöne, saubere Lampe und haben aber kein Öl mehr. Und das ist etwas, was mir eigentlich mein Herz bricht irgendwie. Dass man sich in einer Sicherheit vielleicht sogar wiegen kann und das Leben weg ist. Es ist nur mehr Form ohne Leben. Die Aufgabe von den Brautjungfern war, dass sie ein Licht leuchten können für den Brautzug. Nicht, dass die Lampe schön poliert ist und keine Rußflecken hat. Ein Licht war nötig. Und so möchte ich einfach zu uns allen heute einfach auch die Frage stellen, haben wir Öl oder polieren wir nur einen Glauben, wo eigentlich kein Leben mehr da ist? Es wird jetzt noch ein bisschen schlimmer, das Gleichnis eigentlich, das Jesus erzählt. In Vers 8 heißt es dann, da baten die 5 törichten Brautjungfern die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genügend Öl für uns alle, geht und kauft euch welches. Das klingt jetzt eigentlich voll hart. Wäre es nicht viel nächstenliebender gewesen, wenn sie Öl hergeben hätten? Aber sie machen es nicht. Diese Brautjungfern, die haben gewusst, mein Auftrag ist es, dass ich Licht leuchte. Und sie waren loyal der Braut gegenüber. Wie peinlich wäre es für die Braut, wenn keine Brautjungfer mehr Öl hätte. Und sie haben nur gesagt, wir machen unseren Job. Jetzt auf den Glauben übertragen, ist es noch krasser eigentlich, weil man kann Glauben nicht ausborgen. Man kann Glauben nicht herleihen. Ich bin Mutter von 3 Kindern und ich würde gerne meinen Glauben stellvertretend für die Kinder, meine Kinder glauben können. Kann ich aber nicht. Du brauchst einen eigenen, lebendigen Glauben. Du brauchst selber ein Öl. Du kannst es nicht ausborgen von deinem Ehepartner, von Ehemann, Ehefrau. Du kannst es nicht von deinen Eltern ausborgen. Die glauben ja so viel und sind eh immer in der Kirche. Du kannst es nicht von deinen Freunden oder sonst irgendwen. Glaube ist etwas, was du selbst leben musst, was selbst bei dir lebendig sein muss. Glaube kann man nicht leihen oder borgen. Du bist selbst für deinen Glauben verantwortlich. Du kannst niemand anderen für deinen Glauben, für das Leben, für deine Lampe verantwortlich machen. Und deswegen habe ich einen Satz heute mitgenommen, von dem ich möchte, dass ihr in euch hoffentlich merkt. Und das ist folgender. Tu dir selbst einen Gefallen und schieb deinen Glauben nicht auf die lange Bank. Tu dir selbst einen Gefallen und schieb deinen Glauben nicht auf die lange Bank. Wir brauchen nicht eine schön polierte, blitzblank geschmückte Lampe, wir brauchen echten, lebendigen Glauben. Vers 10 erzählt Jesus weiter, aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, es ist Mitternacht, und die 5 Brautjungfern laufen, um Öl zu kaufen. Ja? Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen 5 Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf. Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Also diese 5 Brautjungfern, die haben nicht einfach gesagt, okay, wurscht, lege mich hier und geh schlafen. Die sind um Mitternacht gegangen, haben irgendwo versucht, Öl aufzutreiben. Die haben nochmal alles probiert. Sie haben es noch versucht. Und sie sind trotzdem zu spät gekommen. Und ganz ehrlich, ich würde mich wohler fühlen, wenn da stehen würde, die Tür geht nochmal auf. Weil sie haben es ja probiert. Aber sie waren nicht bereit, als sie bereit sein haben müssen. Den Job, den sie gehabt haben, den Weg zu leuchten, den haben sie nicht erfüllt, weil sie waren nicht da, wo es so weit war. Und so schwer es einem fällt, es wird irgendwann ein Moment kommen, da ist ein zu spät. Da ist die Tür dann zu. Jesus sagt auch in seinem Wort, er steht jetzt vor der Tür und klopft an und wartet darauf, dass wir aufmachen, damit er in unser Leben rein kann. Und er steht da und wartet und klopft. Er steht da Stunden, Wochen, Monate und Jahre. Und sobald jemand die Tür öffnet, wird Jesus reingehen und sagen, ich werde Teil von deinem Leben sein. Aber irgendwann kommt der Moment und da ist es tatsächlich dann zu spät. So brutal das vielleicht auch ist und so schwer uns das vielleicht auch fällt. Weil sowas will man eigentlich nicht sagen müssen, ja, dass es ein zu spät gibt. Und darum ist wirklich heute mein Satz, tu dir selbst einen Gefallen und schieb deinen Glauben nicht auf die lange Bank. Irgendwann, wir wissen nicht wann, wird Jesus wiederkommen. Und dann ist es zu spät. Dann kannst du nicht schnell irgendwo noch Öl ausborgen. Oder du wirst vielleicht unvermittelt aus dem Leben gerissen. Und dann ist ein Moment, wo es einfach zu spät ist, um noch irgendwo schnell Öl aufzutreiben. Tu dir selbst einen Gefallen und schieb deinen Glauben nicht auf die lange Bank. Jesus schließt diese Geschichte ab mit, seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Jesus wird wiederkommen, auch wenn er sich vielleicht schon 2000 Jahre verspätet hat. Irgendwann ist es soweit und dann wird er da sein. Meine Bibelübersetzung, die ich gerne lese, die Neues Lebensbibel, übersetzt da den Anfang nicht mit seid wachsam, sondern mit schlaft nicht ein. Ich habe seid wachsam gewählt, weil ich denke, dass das dem Griechischen besser entspricht. Andere Bibelübersetzungen übersetzen das auch so. Und alle 10 Jungfrauen haben geschlafen. Und ich glaube nicht, dass Jesus ein Problem hat mit Schlafen. Es war nicht das Problem, dass sie geschlafen haben, sondern dass sie kein Öl gehabt haben, dass sie nicht bereit waren. Wenn du bei der Berufsfeuerwehr bist, darfst du schlafen. Aber du musst bereit sein, wenn der Einsatz kommt, bin ich schnell in meiner Uniform drinnen und bin gleich da. Und darum ist es gegangen. Und es gibt vielleicht manche, die glauben, wenn ich bereit bin, dann stehe ich da und starre mehr oder weniger in den Himmel und warte, dass Jesus wiederkommt. Das haben die Jünger gemacht. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sind sie da gestanden und haben in den Himmel gestarrt. Dann ist extra ein Engel gekommen und hat ihnen gesagt, hey, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und starrt in den Himmel? Ihr habt was anderes zu tun. Also es ist nicht unsere Aufgabe, jetzt ein Starr zu werden und nur mehr auf die Wiederkunft Jesu zu warten. Oder von einer Konferenz zur nächsten Konferenz zu pilgern und nächtelang durchzubeten. Also ich habe wirklich nichts gegen nächtelang durchbeten und gegen Konferenzen, aber ich glaube, wenn man das in einem hohen Tempo macht, dann wird das Öl viel zu schnell verbrennen, was wir haben. Es kann sein, dass es noch ein bisschen dauert, bis Jesus wiederkommt. Und deswegen müssen wir weise umgehen mit unserer Energie. Und deswegen glaube ich, ist es nicht unser Ziel, von einer ein Highlight zum anderen zu pilgern, sondern in unserem Alltag es zu schaffen, dass das Öl immer im Vorrat bleibt. Dass wir ein gesundes Leben geistlich gesehen führen. Wenn ich wachsam bleiben will, muss ich regelmäßig schlafen. Weil wenn ich nicht mehr schlafe, bin ich auch untertags, wo ich munter bin, nicht mehr wachsam. Das weiß jede Mutter von kleinen Kindern. Wenn du ein Baby hast, dein Gehirn funktioniert nicht mehr so schnell, wie du das gewohnt bist. Ja? Und es fühlt sich alles nicht gut an. Und ich glaube nicht, dass Jesus das will, geistlich gesehen. Das heißt, wir müssen nicht irgendwelche großen Dinge machen, sondern es bedeutet, dass wir in unserem Alltag regelmäßig Öl auffüllen. Und da kann man jetzt viele Dinge machen, wie Bibel lesen, beten, Gottesdienste, Kleingruppen besuchen. Aber das, was ich sagen möchte, ist, es muss einfach ehrlich und echt sein. Weil ich kann da stehen im Gottesdienst und kann Hände auch noch heben im Lobpreis. Und trotzdem bleibt es vielleicht nur eine Form, weil mein Herz nicht dabei ist, weil ich nicht ehrlich und echt bin. Und ich glaube, das ist oft der wichtigste Schritt, vielleicht auch nur zu sagen, hey, Jesus, mein Öl ist eigentlich aus. Und ich brauche wieder neues Öl von dir. Einfach ehrlich und echt zu sein, nichts schön zu polieren vor anderen oder vor dir selbst oder vor Jesus. Und ich möchte das jetzt nur ein bisschen bildlicher machen und deswegen bitte ich, dass Tobi mir kurz hilft. Ich habe nämlich eine lange Bank für euch. Und ich möchte heute mich auf ein Ding konzentrieren, was ich glaube, was einfach das Um und Auf ist, wenn ich sage, ich will einen lebendigen Glauben haben. Und das ist, dass ich persönlich Zeit mit Gott verbringe. Dass ich regelmäßig, am besten wäre es täglich, aber zumindest 5-mal in der Woche Zeit nehme, um ein paar Minuten in der Bibel zu lesen, ein paar Minuten zu beten, 15 Minuten am Tag. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn wir das ehrlich machen vor Gott. Wenn wir es zulassen, dass Gott zu uns dabei redet. Und ich bin jetzt einmal so arrogant und nehme an, nach so einer Predigt wie heute, seid ihr vielleicht motiviert, das zu machen. Ja? Und dann habt ihr da meine Bibel, ich habe ein Gebetstagebuch, ich schreibe meine Gebete gern auf, das hilft mir. Das legt mir vorne auf die lange Bank. Heute Nachmittag sitze ich mich hin und werde Bibel lesen und beten. Weil ich will jetzt meinen Tank auffüllen, ich will genug Öl haben. Ja? Das liegt ganz vorn. Am Nachmittag, du willst dich hinsitzen, was passiert? Es schreibt da gerade wer WhatsApp oder ruft an. Dann schaust du nach, dann muss ich nachschauen. Und so schnell vergeht die Zeit und anstatt, dass ich Bibel lese, war ich mit meinem Handy beschäftigt. Es wird ein bisschen zurückgerutscht. Ja? Und dann, was kommt noch? Eigentlich sonntags wollte ich wieder mal Sport auch machen. Also mit der Bibel, das mache ich am Abend, jetzt ist es noch hell, jetzt gehe ich trainieren. Ich habe mir in Leo seine Hanteln ausgepackt. Da muss man lang trainieren, dass man einen Unterschied merkt. Ja. Dann macht man mal Sport, weil abends lese ich ja dann eh in der Bibel. Dann, wenn ich Ruhe habe, dann mache ich das. Ja. Und dann fällt mir vielleicht auch noch, nicht allen, aber manchen unter uns, wenn sie dann endlich mal hinsitzt im Wohnzimmer, um Ruhe zu haben, schaust aus dem Fenster und dann merkst du eins. Das muss wirklich einmal wieder gemacht werden. Man sieht ja kaum mehr raus. Also eigentlich putze ich mal die Fenster, ja? Putz geschwind die Fenster, weil dann lese ich eh noch in der Bibel, ja? Und dann ist Abendessen. Und dann sind Kinder endlich im Bett. So ist es bei mir zumeist. Und wenn Kinder endlich im Bett sind, dann will ich mich nur mehr entspannen. Dann denkst du mal, Bibel lesen, beten, das klingt jetzt schon anstrengend. Wisst ihr was? Ich mache es morgen in der Früh. In der Früh ist es sowieso besser. Jetzt am Abend, ich entspanne mich. Je nachdem, was für ein Typ du bist, schaltest du entweder den Fernseher ein und schaust einen Film an oder du lest einen Roman oder was auch immer du machst zum Entspannen. Du surfst im Internet, du hast Computerspielen. Und morgen in der Früh wirst du voll motiviert dann in der Bibel lesen. Und es wird deinen Tag verändern. Jetzt ist der Film aber so spannend. Jetzt dauert das ein bisschen länger. Und bis du dann im Bett bist, ist schon kurz vor Mitternacht. Und am nächsten Tag in der Früh, wenn dann der Wecker läutet, denkst du, boah, ich bin so müde, das bringt jetzt überhaupt nichts mit dem Bibellesen, ich kann sowieso nicht denken. Das machen wir am Nachmittag, dann, wenn ich Zeit habe und wenn ich munter bin. Und es kann aber auch sein, dass manche nicht nur so im Alltag das kämpfen, mit den kleinen Dingen im Alltag, für manche ist es vielleicht sogar so, dass sie sagen, ah, ich bin gerade in einer so schwierigen Phase in meinem Leben, ich bin Student und ich muss jetzt endlich meine Bachelorarbeit fertig kriegen und wenn ich dann die fertig habe, dann nehme ich mir Zeit für den Glauben. Ich mache das jetzt einmal fertig und dann, wenn ich das fertig habe, dann werde ich mich wirklich mehr im Glauben widmen, dann werde ich wieder mehr in den Gottesdienst gehen, mehr Bibel lesen. Das ist ein Wörterbuch für die griechischen Wörter im Neuen Testament. Ich benutze meistens mehr als Computer-App, weil da geht es schneller, was ich was finde. Genau. Also, wenn ich dann in dieser Lebensphase das geschafft habe mit dem Studium, dann habe ich Zeit. Jetzt bin ich fertig mit dem Studium. Jetzt baue ich mir ein Haus. Jetzt bin ich beim Hausbauen. Jetzt habe ich ein bisschen wenig Zeit und beim Hausbauen rennt auch nicht immer alles so, wie man das will, gell? Dann komme ich drauf, ich habe bei dem Haus überhaupt kein Tier gebaut, na so ein Deppert. Aber wenn ich dann mein Haus fertig habe und dann mehr Ruhe habe im Haus, dann habe ich Zeit zum Bibellesen. Oder ich muss in der Karriere, im Job noch irgendwas erledigen, weil da ist jetzt gerade echt stressig in der Firma. Und wenn wir das Projekt fertig haben, dann kann ich meine Überstunden abbauen und dann werde ich Zeit haben. Dann muss ich meinen Glauben nicht mehr auf die lange Bank schieben. Und jetzt kommt es voll brutal. Das hat mich nämlich total geflasht, diese Lebensphase. Dann kommen die Babys. Und dann ist es echt schwer. Weil so süß die sind, wenn die gerade im Mund halten, die haben mein Leben total auf den Kopf gestellt gehabt. Ich war so fremdbestimmt plötzlich, das habe ich nicht geglaubt. Duschen gehen war nicht mehr erlaubt. Weil wenn ich duschen gehe, muss das Baby blären. Und ich bin ein Morgenmensch. Ja? Ich weiß, meine gute Zeit für Gott ist morgens, ganz am Morgen. Aber ich sage es euch, mein Morgen hat immer angefangen mit einem blärenden Baby. Und ich weiß, es ist echt schwer in dieser Phase. Und gerade in dieser Phase fällt es an, ist oft unmöglich, dass man sagt, hey, ich nehme mir regelmäßig fix an dem Tag die Zeit. Und ich habe in dieser Phase oft gelernt, dass es vielleicht anders einmal auch funktionieren kann. Ich habe nicht gesagt, ich schiebe meinen Glauben auf die lange Bank und mache gar nichts, aber ich habe irgendwie versucht, eine andere Lösung zu finden. Zwischendrin, wenn das Baby mal schläft, ein paar Minuten beten. Eine App zu haben am Handy, das mir Bibelvers am Tag zuschickt. Oder vielleicht ein kleines Andachtsbüchlein, was ich am Klo liegen habe, wenn ich mal vielleicht allein aufs Klo gehen darf. Und später, wie ich mehr Kinder gehabt habe, habe ich die neue, die Gott hat dich lieb Kinderbibel mit denen gelesen. Und ich sage es euch, mir sind so oft die Tränen gekommen, weil Gott hat durch die Kinderbibel zu mir gesprochen. Ich habe vielleicht keine Zeit gehabt, mich selbst hinzusitzen, in der Bibel zu lesen. Aber durch die Kinderbibel hat Gott noch zu mir gesprochen. Und ich möchte euch einfach echt ermutigen. Ich weiß, es gibt schwierige Phasen im Leben. Und ich weiß, Es gibt immer was zum Putzen, zumindest bei mir daheim gibt es immer was zum Putzen, ja. Aber Bibel kommt im Alphabet eindeutig vor Putzen, ja. Versucht euch das wirklich eine Priorität zu machen, einen Zeitraum dafür einzuräumen, weil sonst passiert es nicht. Und tu dir selbst einen Gefallen und schieb deinen Glauben nicht auf die lange Bank. Ich weiß nicht, ob morgens bei dir gut ist. Wenn es morgens gut ist, musst du halt bald auch abends ins Bett gehen, damit du früher aufstehen kannst. Also das merke ich halt. Wenn ich nach 10 im Bett gehe, brauche ich nicht vorher früher aufstehen, weil dann bin ich einfach düd. Das heißt, ich muss meinen Abend bewusst kürzer gestalten, weil ich sage, die Zeit in der Früh ist mir eigentlich wert. Vielleicht bist du aber kein Morgenmensch und es funktioniert nicht. Dann versuche eine andere Zeit vielleicht zu finden, wo du sagst, ein paar Minuten, ein Kapitel in der Bibel lese und ich bete. Wenn es dir hilft, schreib auch die Gebete in ein Buch. Das hilft mir, aber nicht jedem. Es ist nicht jeder der Schreibertyp. Ich möchte einfach ermutigen, gib nicht auf, bis du es wirklich schaffst, dass das etwas ist, was immer wieder Nahrung in dein Leben bringt, immer wieder Öl in dein Leben bringt. Und ich habe heute auf dem Infozettel für euch eine Hausübung. Was anderes noch, sehe ich gerade. Ich habe da jetzt eine Bibelempfehlung für euch. Für manche, gerade wenn sie es anfangen mit dem Bibellesen, nie gelesen haben, du liest die Bibel und denkst, es ist interessant, wenn die Silvia oder der Tobi in der Predigt was erklären, klingt das logisch, aber wenn ich es selber lese, ist das alles so ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist eine Studienbibel, die nicht für die Studierten ist, nicht für die Theologen, sondern für die alltäglichen Leute, ja? Wo gute Erklärungen sind. Wenn ihr einen Bibeltext lest, gibt es da Erklärungen dazu. Ich ermutige euch, investiert das Geld in die Bibel, die ist super. Oder es gibt andere Andachtsbücher oder so weiter. Also schaut, dass ihr eine Übersetzung habt, die leicht zum Verstehen ist. Es ist ja auf Griechisch und Hebräisch geschrieben und manche Leute übersetzen das auf Deutsch anders wie andere. Und was passt für dich? Also das möchte ich euch auch noch sagen. Und dann schaff einfach in deinem Leben Raum für Begegnung. Tu dir selbst einen Gefallen und schieb deinen Glauben nicht auf die lange Bank. Und das Praktisches zum Umsetzen gleich habe ich euch hinten auf dem Infozettel vom Tobi raufschreiben lassen. Für jeden Tag in dieser Woche ein Kapitel. Und zwar ist das aus dem Matthäus-Evangelium genau die letzte Woche von Jesus. Also da ist auch der Text von heute drinnen. Die haben mir gedacht, das ist eine gute Sache in der Karwoche, das zu lesen, was Jesus zum letzten Mal gelehrt hat vor seinem Tod. Und wenn man das macht, ist man nächsten Sonntag bei der Auferstehung angekommen. Wenn sie es nicht jeden Tag schafft, schafft sie es nicht jeden Tag, gibt es deswegen nicht auf. Also ich möchte euch manchmal ist man so motiviert, ich schaffe es nicht jeden Tag, immer wirklich in der Bibel zu lesen, aber probiert es vielleicht 5-mal die Woche, 15 Minuten zu nehmen. Und ich bin überzeugt, es macht einen Unterschied. Also tu dir selbst einen Gefallen und schieb deinen Glauben nicht auf die lange Bank. Fang an und versuch da, wo deine Möglichkeiten sind, Raum dafür zu schaffen. Jetzt bist du vielleicht heute da und denkst, mit dem ganzen alles kann ich ja eigentlich gar nichts anfangen. Ich mit dem Jesus-Glaube, Bibellesen, das habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Dann möchte ich einfach dir sagen, deck das mir auf die Seiten. Wir feiern Ostern. Wir feiern jetzt zu Ostern, dass Jesus für unsere Schuld, für das, was wir im Leben falsch machen, am Kreuz gestorben ist und uns ein neues Leben anbietet. Und so wie ich vorhin auch erwähnt habe, Jesus steht vor der Tür und klopft an, weil er sagt, hey, ich möchte Teil in deinem Leben sein. Und zwar richtig aktiv dein Leben mitgestalten. Und ich möchte dich echt einladen, dass du Jesus Teil in deinem Leben werden lässt. Am besten machst du das, indem du ein Gebet sprichst und einfach sagst, hey Jesus, ich lade dich ein, werde Teil in meinem Leben. Nimm das weg, was mich von dir trennt. Die Bibel nennt es Sünde. Also Dinge, die Menschen und die Beziehung zu Gott verletzen. Und ja, sag's Jesus einfach, was dir da vielleicht einfällt. Und dann auch noch, lade ihn ein, jetzt wirklich auch in deinem Leben mitreden zu dürfen. Und nicht nur ein Bekenntnis vielleicht auf dem Papier zu bleiben. Und ja, die Botschaft, also die Aussage, tu dir selbst einen Gefallen und schieb deinen Glauben nicht auf die lange Bank, gilt auch für dich. Aber wenn das alles noch nahe ist, mach dir da keinen Stress. Rede mit Leuten darüber, wie die das erlebt haben mit dem Glauben und so weiter, was denen das bringt, wenn sie glauben. Und ja, Sei einfach auf einer Reise unterwegs mit Gott und schau, wo dich das einfach hinführt. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir Ostern feiern dürfen und feiern dürfen, dass du für unsere Sünden am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist und uns zeigst, dass wir ein neues Leben mit dir beginnen dürfen, ein Leben, das in Ewigkeit sein wird, Herr. Und ich danke dir auch, dass du uns versprochen hast, dass du wiederkommst, um deine Braut zu heiraten. Und ich möchte dich echt bitten, dass du in unserer freudigen Erwartung für diesen Moment schenkst und dass wir auch wirklich bereit sind, dass wir zu diesen Jungfrauen, zu diesen Brautjungfern gehören, die Öl auf Vorrat haben, weil wir dich wieder erwarten, weil du unser Leben bist, Herr. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.